Die Vorhänge waren zugezogen. Im Goblin-Kopf brannten nur noch wenige Lichter. Offensichtlich gab es hier eine Sperrstunde. Ein guter Polizist sollte immer bereit sein, sie zu überprüfen. Mumm ging zur Rückseite der Kneipe und klopfte an das kleine Schiebefenster, das in die Hintertür eingelassen war. Kurz darauf schob Jiminy die Luke auf und Mumm streckte die Hand in das Loch, ehe der Mann es wieder verschließen konnte.
»Nein, bitte nicht, Euer Gnaden. Der Richter reißt mir die Gedärme raus und macht sich Sockenhalter draus.«
»Was bestimmt sehr kleidsam wäre«, sagte Mumm. »Aber so weit wird es nicht kommen, weil ich dir versichere, dass ungefähr ein Drittel deiner regulären Kundschaft sich zu dieser Stunde immer noch betäubenden alkoholischen Getränken hingibt und wahrscheinlich mindestens ein Richter sich unter ihnen befindet. Nein, die letzte Bemerkung nehme ich zurück. Richter trinken lieber zu Hause, wo es keine Sperrstunde gibt. Ich verrate kein Wort. Aber es wäre wohl ein sehr mieser Tag für den ganzen Berufsstand, an dem ein durstiger Bulle von einem ehemaligen Kollegen einen Schlummertrunk versagt bekäme.« Er knallte ein paar Münzen auf die kleine Ablage auf der Innenseite des Fensterchens und fügte hinzu, »dafür bekomme ich doch sicherlich einen doppelten Brandy für meinen Diener hier. Und für mich die Adresse von Herrn Jefferson, dem Schmied.«
»Ihr wisst genau, dass ihr mich nicht so behandeln dürft.«
Mumm sah Willikens an. »Darf ich nicht?« Der Leibdiener räusperte sich.
»Wir befinden uns hier in der Welt des Lehnsrechts, Kommandeur. Euch gehört der Grund und Boden, auf dem diese Gastwirtschaft steht. Aber die Rechte des Pächters sind ebenso gewichtig wie die euren. Wenn er seine Pacht bezahlt hat, dürft ihr das Anwesen ohne seine Erlaubnis nicht einmal betreten.«
»Woher weißt du das alles?«
»Wie ihr wisst, Kommandeur, habe ich in der Vergangenheit eine oder zwei Auszeiten im Kittchen verbracht. Und man kann über das Gefängnis sagen, was man will, aber dort stehen immer viele Bücher über Gesetze und die allgemeine Ordnung herum. Verbrecher sind immer ganz scharf darauf, das ganze juristische Kleingedruckte durchzulesen. Nur für den Fall, dass es vielleicht doch nicht strafbar sein sollte, wenn man dem Mitglied einer rivalisierenden Bande Zementstiefel verpasst und ihn im Fluss versenkt. Und was man dort gelernt hat, vergisst man nie.«
»Ich bin gerade dabei, ein geheimnisvolles Verschwinden aufzuklären. Der Schmied ist ziemlich scharf darauf gewesen, mich auf dem Hügel zu treffen, aber als ich dort ankam, war niemand da, nur lauter Blut überall. Jefferson wollte mir etwas sagen, und ich musste dich nicht darüber aufklären, wonach das für einen Bullen riecht, obwohl ich mir da selbst nicht so ganz im Klaren drüber bin«, dachte Mumm. »Jedenfalls nach etwas sehr Zweifelhaftem. So viel ist mal sicher.« Der Wirt zuckte die Achseln.
»Das geht mich nichts an, gnädiger Herr.«
Ehe der Mann sein Handgelenk wegziehen konnte, schlossen sich Mumms Finger darum. Und er zog so fest daran, dass Jiminys Gesicht ans Holz gepresst wurde.
»Lass das, gnädiger Herr, Gequatsche. Irgendetwas ist hier faul. Und zwar oberfaul. Ich spüre es durch meine Stiefel und glaub mir, ich habe die sensibelsten Stiefel, die man sich vorstellen kann. Der Betreiber einer Dorfkneipe weiß alles. Ich weiß das und du weißt es auch. Wenn du nicht auf meiner Seite stehst, dann stehst du mir im Weg. Und weißt du was? Ich sehe es ganz deutlich in deinen Augen. Falls sich herausstellt, dass du, was den Schmied angeht, etwas Wichtiges gewusst hast, dann hast du dich als Mittäter strafbar gemacht, womöglich sogar als Anstifter. Und damit könntest du ganz böse in der Klemme stecken.«
Jiminy wand sich, aber Mumms Griff war wie aus Stahl.
»Eure Marke zählt hier nichts, Herr Mumm, das wisst ihr genau.«
Mumm hörte das leise Wimmern der Angst in der Stimme des Mannes, aber alte Bullen waren zäh. Wer nicht zäh war, wurde kein alter Bulle.
»Ich lasse Sie gleich los, mein Herr«, sagte Mumm,
was im Bullenkot so viel wie »erbärmliches wimmerndes Arschloch« hieß.
»Du glaubst also, dass ich hier von rechts wegen kein Bein auf dem Boden habe. Das mag stimmen oder auch nicht, aber mein Diener hier ist kein Polizist und nicht daran gewöhnt, so sauber zu arbeiten, wie wir das bei der Polizei machen. Deshalb könnte es gut sein, dass du am Ende auch ein Bein weniger zum Draufstehen hast. Ich sage dir das als Freund. Wir beide kennen dieses Spielchen, stimmt's? Vermutlich hast du in der Kneipe gearbeitet, als der Goblin getötet wurde, oder?« »Ich weiß nichts davon, dass ein verdammter Goblin getötet wurde. Woher soll ich also wissen, wann es passiert ist und wann nicht? Ich würde Ihnen raten, mein Herr«, sagte Jiminy mit der gleichen kodierten Betonung wie zuvor Mumm, »dass ihr die Angelegenheit am Morgen den Behörden meldet. Das wäre der junge Aufstrich. Der nennt sich hier Polizist. Ich bin hierher gekommen, um mich zur Ruhe zu setzen, Mumm. Und dazu gehört auch, am Leben zu bleiben. Ich stecke meine Nase nicht in Dinge, die mich nichts angehen. Ich weiß, dass ihr allerhand tun könnt. Und ich weiß auch, dass ihr es nicht tun werdet. Aber damit ihr nicht mit leeren Händen nach Hause geht. Jethro wohnt dort, wo alle Schmiede wohnen, nämlich mitten im Dorf, direkt am Anger. Er wohnt dort mit seiner alten Mutter. Die würde ich um diese nachtschlafende Zeit nicht stören. Und jetzt, die Herren, würde ich meine Kneipe gerne schließen. Ich will ja nicht gegen die Vorschriften verstoßen. Die Luke schloss sich wieder und man hörte, wie ein Riegel vorgeschoben wurde. Kurz darauf wurde zu dem altehrwürdigen Ruf »Habt ihr denn kein Zuhause?« die Vordertür aufgerissen und die Straße füllte sich mit Männern, die versuchten, ihren Verstand in die gleiche Richtung in Bewegung zu setzen wie ihre Füße oder umgekehrt. In der Dunkelheit hinter der Kneipe, wo es nach alten Fässern roch, sagte Willikins, »Würdet ihr darauf wetten, dass unser Schmied heute Nacht brav in seinem Bettchen liegt, gnädiger Herr?« »Lieber nicht«, antwortete Mumm, »aber die Sache stinkt gewaltig. Ich glaube, ich habe es mit einem Mord zu tun. Aber ich habe keine Leiche. Jedenfalls keine vollständige«, sagte er, als Willikins den Mund aufklappte. Er grunzte. »Um als Mord durchzugehen, Willikins, muss schon ein wichtiges Teil von einem fehlen. Und zwar eins, ohne das man nicht weiterleben kann. Der Kopf zum Beispiel. Na schön, vielleicht zählt auch das ganze Blut, aber das lässt sich im Dunkeln nur schwer einsammeln.« Sie setzten sich in Bewegung. »Eins kann man von den Toten sagen«, brummte Mumm. »Sie bleiben tot. Im Allgemeinen jedenfalls. Deshalb, es ist ein langer Tag gewesen. Und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Und wir werden auch nicht gerade jünger, stimmt's?«
»Was sich von außen nicht besonders bemerkbar macht, Herr Kommandeur«, erwiderte der loyale Willikins.